Alexander Sengerlaub, Projektleiter Measuring Fake News in der Stiftung Neue Verantwortung. Sie messen also Fake News. Bevor wir über das Projekt selbst reden, meine Frage, was verstehen Sie unter Fake News?
Wir verstehen unter Fake News vor allen Dingen absichtlich gestreute Informationen, die jemandem schaden sollen, also Desinformation, und trennen das Phänomen klar von anderen Phänomenen ab, was manchmal in der öffentlichen Debatte nicht so richtig passiert. Also gibt halt auch Poor Politics, also im Sinne von Fake News als Kampfbegriff gegen die etablierten Medien, wie das Donald Trump gegenüber CNN oder der New York Times macht. Und es gibt auch journalistische Schwächen, die passieren, aber das sind Fehler, die in der Regel korrigiert werden, also eine Falschmeldung oder so. Da sagen wir aber auch, das sind keine Fake News, weil sie nicht in Absichtlichkeit geschehen sind.
Nun zum Projekt selbst, Measuring Fake News. Wenn Sie einem Laien erklären sollen, was das ist, wie messen Sie Fake News?
Wie messen wir Fake News? Wir schauen zuerst uns diejenigen Institutionen an, die die Öffentlichkeit beobachten, also der Faktenfinder der ARD, Mimikama, Korrektiv, wie sie alle heißen, die sich quasi die Unsinnsnachrichten rausziehen und versuchen, wie wir es nennen, zu debunken, also richtig zu stellen oder zu widerlegen. Und aus dieser Auswahl von dem, was wir da sehen, haben wir dann die Möglichkeit, diese Fake News in einem Tool zu prüfen, was Online-Öffentlichkeit relativ umfassend abbilden kann. Also da ist von Facebook und Twitter alles drin, bis hin zu Foren, Blogs, aber auch Online-Nachrichtenseiten oder alternative Nachrichtenseiten, wie immer man das nennen kann. Und wir gucken uns den Weg an, den diese Fake News gehen. Wo ploppen die auf? Wer teilt sie? Kommen sie vielleicht in die großen Medien? Wenn ja, in dem Fake News-Narrativ, oder werden sie richtig gestellt? Und wen erreicht das eigentlich? Das sind so unsere Fragen.
Haben Sie ein schönes Beispiel aus den letzten Monaten, wo Sie sagen, hier haben wir es mit einer klassischen Fake News zu tun, die sich nach unseren Kriterien auf den klassischen Wegen verbreitet hat und auch Wirkung erzielt hat?
Haben wir. Wir haben jetzt, die liegt schon ein bisschen länger zurück, eine Fake News vom Evangelischen Kirchentag ist die noch. Da hat die Ratsvorsitzende oder beziehungsweise die ehemalige Ratsvorsitzende Margot Käßmann ein Zitat in die Öffentlichkeit kommuniziert, wo es darum ging, die Familienpolitik der AfD zu kritisieren. Und dieses Zitat, wo sie so sinngemäß gesagt hat, hier vier deutsche Großeltern, zwei deutsche Eltern, da weiß man, woher der braune Wind weht, das wurde dann, die Fake News, die daraus gemacht wurde, war, Margot Käßmann sagt, alle mit deutschen Eltern sind Nazis. Also wurde das so ein bisschen einfach manipuliert. Und das ging lustigerweise auf eine Pressemitteilung der evangelischen Kirche selbst zurück, die das so ein bisschen unglücklich formuliert hatte. Dann sind aber Leute aus dem rechtspopulistischen Raum, unter anderem auch die AfD, auf das Zitat aufgesprungen, haben das abgewandelt und haben halt dieses neue Narrativ, um Frau Käßmann da eins reinzuwürgen, in die Öffentlichkeit getragen. Vor allen Dingen über Facebook und Twitter.
Ansonsten ist mein Eindruck, ist es an der Fake News Front, etwas martialisch ausgedrückt, relativ ruhig. Die Befürchtung unter dem Eindruck des US-Wahlkampfes im vergangenen Jahr oder auch der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich waren doch dann hier in Deutschland auch relativ groß. Wie erklären Sie sich, dass es doch nicht so schlimm gekommen ist, wie viele befürchtet haben?
Es sind, glaube ich, zwei Phänomene, die eine Rolle spielen, warum es bei uns nicht so schlimm ist und wir auch wenig Fake News sehen vergleichsweise. Das eine ist die Unterschiedlichkeit zu Amerika, sowohl im Mediensystem als auch im politischen System. Aufs politische System lässt sich, glaube ich, für alle nachvollziehbar sagen, wir sind viel weniger polarisiert. Wir haben mit Merkel und Schulz zwei Kandidaten, die auch aus der großen Koalition kommen, die gut zusammenarbeiten können, die jetzt beide nicht aus dem populistischen Raum sind. In Amerika ist mit Donald Trump natürlich eine Walze über die amerikanische Öffentlichkeit gefegt. Und im Mediensystem ist es ähnlich. Die Deutschen haben höheres Vertrauen in ihre Medien, bei aller Kritik, die manchmal so kommt. Das Öffentlich-Rechtliche hat immer noch hervorragende Vertrauenswerte. Die Leute sind aber auch viel weniger auf Social Media unterwegs und glauben viel weniger auch den Informationen, die sie über Social Media bekommen. Und das ist in Amerika deutlich anders. Und das zweite Phänomen oder der zweite Grund, warum wir vielleicht so wenig sehen, ist halt eine Sensibilisierung und Immunisierung der Leute durch die anhaltende Debatte, die jetzt schon uns mindestens seit Dezember beschäftigt und auch der Journalismus natürlich viel vorbereitet hat und viel gelernt hat und quasi gut aufgestellt ist und den Fokus auf falsche Informationen oder Desinformationen auch legt mit seinen Debunking-Institutionen wie dem Faktenfinder.
Debunking ist das Stichwort. Das ist die Methode oder der Weg, um Fake News klarzustellen. Wie funktioniert das am besten aus Ihrer Sicht?
Da gibt es interessante Erkenntnisse aus der Kognitionswissenschaft, zum Beispiel von Elisabeth Wehring, die sagt, wenn eine Information falsch ist, hilft es nicht so sehr zu sagen, Achtung, die ist nicht richtig, sondern man erzählt im besten Fall eine neue Geschichte, also findet ein neues Narrativ. Vielleicht als Beispiel die Fake News aus dem französischen Wahlkampf, die größte neben den Leaks war ja die Diskussion, ob Macron homosexuell ist. Das wurde lustigerweise über Sputnik, also eine russische Nachrichtenseite, von einem Politiker von Sarkozys Partei als Gerücht in den Raum gestellt. Und Macron hat das halt geschafft, nicht nur zu sagen, übrigens, ich bin nicht schwul, sondern hat das Narrativ gedreht und hat gesagt, schaut mal, was wir hier für komische Desinformationen aus russischen Nachrichtensendern sehen. Und das ist, glaube ich, hilfreich, wenn man es schafft, nicht nur zu sagen, irgendwas ist nicht so, sondern wenn man das auch gut aufbereiten und begründen kann, warum es nicht so ist und vielleicht so die Prozesse dahinter aufdeckt.
Ihr Projekt Measuring Fake News, also Messen und Auswerten von Fake News, soll sicherlich nicht mit dem 24. September, mit dem Tag der Bundestagswahl, enden. Es ist auf längere Sicht angesehen. Was kommt danach?
Was direkt nach der Bundestagswahl kommt, ist unsere inhaltsanalytischen Daten, also die Öffentlichkeit, die wir online verfolgen, zu matchen mit Befragungsdaten von Wählern, wo wir vor allen Dingen messen wollen, ob wir diese Narrative sehen. Also woran erinnern sich die Menschen eigentlich? Erinnern die sich an das falsche Narrativ, die Fake News, oder erinnern sie sich an das erfolgreiche Debunking? Oder vielleicht erinnern sie sich auch überhaupt nicht dran, weil die Fake News vielleicht auch alles zu klein waren. Und das wollen wir gegenüberstellen mit deren Mediennutzung, mit deren Vertrauen in öffentliche Institutionen und gucken mal so ein bisschen, wer erinnert sich überhaupt daran und was hat das mit dem Medienkonsum zu tun. Und wir werten in aller Ruhe die ganzen Fake News aus, die wir jetzt während des Wahlkampfs gesammelt haben und wollen aber auch Handlungs- und Regulierungsempfehlungen geben, die der Politik oder der Gesellschaft oder den Medien vielleicht helfen, weiter damit umzugehen.